Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
11:10, SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der bei Wirecard im oberen Management unterwegs war, der zuständig war erst für PR und Marketing, zum Schluss dann für globale Innovation und der über die Zeit bei Wirecard und den großen Crash ein Buch geschrieben hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jörn Leo Grande.
Guten Morgen, freue mich, dass ich hier sein darf.
Es ist Ihr erstes großes Interview, Radiointerview, haben Sie gerade gesagt. Sie sind aber nach wie viel Stunden Spiegelinterview ein bisschen gestellt?
Das Spiegelinterview war tatsächlich über 3 Stunden. Ja. Und das war schon ein ganz schöner Hammer. Dann auch den Titel im Spiegel zu sehen, war schon wirklich ein Schock für mich.
Saßen Sie den Spiegelleuten allein gegenüber oder war da noch ein Anwalt mit dabei?
Nein, ich saß ihnen alleine gegenüber. Es waren ein paar Pressedamen, die 3 Stunden Kaffee getrunken haben im Café gegenüber.
Ja. Ich frage deshalb, weil wenn man dieses Buch, das Sie geschrieben haben, liest, da gibt es ja sicher den einen oder anderen, der anwaltlich dazwischen grätschen möchte. Wie viele Klagen, wie viele Forderungen auf Gegendarstellung haben Sie inzwischen gekriegt?
Keine einzige bisher. Also Stand heute Morgen, ich hatte heute Morgen noch mit Penguin Books gesprochen, gab es keine einzige. Ja. Hat uns sehr gewundert, wirklich sehr, sehr verwundert. Es gab massive rechtliche Lektorate des Buches. Wir waren auf alles vorbereitet, aber bisher, Gott sei Dank, hat sich nichts ergeben.
Bedeutet vermutlich im Umkehrschluss, dass die Verlagsjuristen gut gearbeitet haben.
Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, um das positiv zu sagen.
Wann, Herr Leo Grande, hatten Sie Ihren allerletzten Wirecard-Albtraum?
Ich habe eigentlich permanent Albträume über Wirecard, das muss ich schon sagen.
Ja,
seitdem
ja.
ich das Buch geschrieben habe und diese Interviews angefangen haben, habe ich eigentlich träumerlich sehr, sehr intensiv über die Zeit vor Wirecard.
Gibt es immer wiederkehrende Träume? Variiert das?
Nein, das ist alles so verschieden. Ich glaube halt, wissen Sie, wenn Sie so ein Buch schreiben, dann denken Sie natürlich auch eine ganze Zeit, Sie kommen sich vor wie so ein Verräter, Sie kommen halt raus mit sowas, wissen Sie, Sie und das ist schon immer latent so ein Gefühl der Schuld letztendlich, das da mitschwingt.
Wir haben jetzt abgesehen von der Frage der persönlichen Schuld, auf die wir natürlich noch kommen werden, wir leben ja in Zeiten, in denen alles und jedes auch im Netz kommentiert wird. Ich könnte mir in Ihrem speziellen Fall auch vorstellen, dass es Leute gibt, die Ihnen vorwerfen, jetzt mit dem Elend anderer Leute, der Geschädigten, derer, die alles Geld verloren haben, jetzt auch noch selber Geld zu verdienen.
Ja, also es gibt natürlich die verschiedensten Reaktionen. Im Grunde muss ich allerdings sagen, dass die Reaktionen, die ich erhalte, relativ positiv sind. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, sie finden es jetzt keine gute Sache. Aber ich glaube, wissen Sie, was ich versucht habe, ist ja nicht einen Reißer zu schreiben, sondern wirklich so ein authentisches Innenbild von Wirecard zu liefern, sodass man auch sehen kann, wie die Firma von innen funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, eine neue Perspektive, die auch interessant ist für alle Leute, die daran involviert waren.
Warum haben Sie das Buch geschrieben, um mit sich selber auch ins Reine zu kommen?
Ja, auch das, ja. Einerseits habe ich mir gedacht, dass es interessant ist zu sehen, wie jemand die Firma sieht von innen.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, klar, ich habe mich auch gefragt, wie konnte ich sozusagen mit meinem Zweifeln letztendlich, wie habe ich mich da verhalten? Und das Buch reflektiert ja auch sehr, sehr stark oder ist auch persönlich über mich. Und das war für mich interessant herauszufinden, was das mit mir gemacht hat letztendlich.
Ihr Name ist so ungewöhnlich, dass wir ihn mit 1-2 Sätzen erklären müssen. Wie kommt Jörn und Leo Grande zustande?
Ja, das ist eine Konstruktion von meinem Vater. Mein Vater kommt aus Süditalien und wollte ursprünglich nach Schweden. Er hat es nur bis zur Mitte Deutschland, bis zum Ruhrgebiet geschafft, wo er meine Mutter getroffen hat. Aber der Traum von Schweden, wissen Sie, der lebt in meinem Namen, Jörn Sven Leo Grande.
Eine wunderbare Verbindung zwischen Nord und Süd.
Ja,
Sie haben im Sommer des Jahres 2020 Ihren Job verloren. Haben Sie auch viel Geld mit Ihren Wirecard-Aktien verloren?
Nein, habe ich nicht, weil ich hatte nie eine einzige Wirecard-Aktie. Es gab kein Mitarbeiterprogramm für Aktien und Markus Braun, der CEO von Wirecard, hat immer empfohlen, Privataktien zu kaufen. Aber ich hatte schon in dieser ersten Internet-Bubble-Economy viel Geld verloren und war da ein bisschen skeptisch.
Also im Nachhinein eine außerordentlich kluge Entscheidung, wobei ich vermute, viele Kollegen von Ihnen, die haben beides verloren, ihren Job und durch die Wirecard-Aktie noch Geld.
Das kann es so sein, ja. Aber wie gesagt, es gab vom Unternehmen selbst kein Programm oder keine Aufforderung, direkt Aktien zu
Also von denen, die viel Geld investiert haben, beispielsweise als Altersvorsorge mal ganz zu schweigen.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich tragisch, dass das passiert ist und dass es diese Fälle gibt, die wirklich sehr, sehr viel Geld mit der Aktie verloren haben.
Sie waren insgesamt 15 Jahre bei Wirecard. Ja. Sie haben 2005 angefangen. Wirecard war damals noch so ein kleiner Porno-Dienstleister.
Ja, sagen wir mal so, es war ein Dienstleister für Bezahllösungen, für Internet-Services. Und in dieser Zeit, so Anfang der 2000er Jahre, gab es halt noch nicht diese ganzen ausgefeilten E-Commerce, gab kein Amazon, sondern bezahlt wurde da eigentlich für Leistungen im Bereich Glücksspiel und im Wesentlichen für ja, Unterhaltungsangebote, sagen wir es mal so.
Unterhaltungsangebote. Sie waren dann für PR-Marketing zuständig?
Ja.
Sie haben dann innerhalb des Konzerns Karriere gemacht, weil Sie auch relativ nah an den wichtigen Leuten dran waren?
Na gut, ich habe innerhalb des Karriere gemacht, weil ich glaube, ich habe im Marketing einen ganz guten Job gemacht. Wir haben das Unternehmen sozusagen neu gedacht, konzeptionell. Und dann habe ich mich sehr, sehr stark mit so neuen Technologien auseinandergesetzt. Und dann kam sozusagen der Ruf vom Vorstand, möchtest du nicht einfach mal auch im Produktbereich tätig werden? Und dann habe ich die ganzen mobilen Bezahlprodukte für Wirecard verantwortet.
Dann waren Sie zum Schluss zuständig für die globalen Innovationen.
Richtig, ganz genau.
Global bedeutet auch asiatischer Markt, bedeutet auch Philippinen, wo ja das Geld dann irgendwie versackt ist oder verschwunden ist?
Genau, also ich war im Innovationsbereich für alle Märkte global verantwortlich, von der USA bis Asien. In den Philippinen war ich ehrlich gesagt nie, weil das nicht für mich jetzt von der Arbeit her sehr relevant war. Die Aufgabe, die ich eigentlich hatte, war sozusagen zu erkennen, wo es neue Märkte für die Wirecard gibt in der Zukunft und neue Produkte zu erdenken, auch mit den ganzen Leuten, die bei Wirecard gearbeitet haben, und eine neue Strategie sozusagen zu unterfüttern.
Wussten Sie denn von diesen gigantischen Asiengeschäften, die Marschalek aller Wahrscheinlichkeit nach eingefädelt hat?
Na, wir wussten, dass das Asiengeschäft zumindest mal hochprofitabel ist. Das wussten wir. Von den Details dieses Geschäfts, das erst jetzt sozusagen nachträglich bekannt geworden ist, wussten wir da nichts. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es ein Konto auf den Philippinen mit 1,9 Milliarden Euro gab. Das wäre aber auch sehr ungewöhnlich gewesen, dass ein Innovationschef solche Details der Bilanz kennt letztendlich.
Herr Leo Grande, die Mutter aller Fragen, was haben Sie gewusst?
Wissen Sie, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Zweifeln. Und Zweifel habe ich tatsächlich gehabt. Die speisen sich so aus zwei Quellen. Das eine ist dieses stetige Wachstum, ja, über 30% jedes Quartal, jedes Jahr.
Ja, Umsatzsteigerung.
Umsatzsteigerung, Gewinnsteigerung. Wenn Sie sich andere Unternehmen anschauen, wenn Sie sich auch größere Unternehmen anschauen, wie Amazon, Google, Apple, es gibt immer Einbrüche. Es gibt eine Finanzkrise, es gibt einen Corona-Einbruch, es gibt Probleme oder Schwierigkeiten oder konjunkturelle Dellen. Die gab es bei Wirecard nicht.
Ja.
Und das Zweite war, dass wir pro Transaktion anscheinend viermal so viel verdient haben wie der Wettbewerb. Das konnte ich mir einfach nicht erklären. Und das waren aber Zweifel. Mit diesen Zweifeln können Sie jetzt nicht zur Staatsanwaltschaft gehen oder ein Whistleblower sein.
Haben Sie diese Zweifel mit sich selber ausgemacht? Haben Sie mit Ihrer Frau drüber geredet oder auch mit Kollegen, weil denen dasselbe nämlich auch aufgefallen ist?
Es ist vielen Kollegen relativ schnell dasselbe aufgefallen, das muss man dazu sagen. Und es gab da auch offizielle Meetings dazu. Das Problem war nur, an einer gewissen Grenze ist man nicht weitergekommen letztendlich. Ja? Also man hat halt nie erfahren, da ist irgendein magisches, hochprofitables Geschäft. Aber was das im Detail ist, das hat niemand erklärt.
Dann gab es ja eigentlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt Berichte, Zeitungsberichte, Financial Times, die darauf hingewiesen haben, dass da offenkundig irgendetwas nicht stimmt.
Also die Financial Times Berichte, die tauchen so um das Jahr 2015 auf. Begonnen hat diese Anfeindung oder die Kritik eigentlich schon wesentlich früher, im Jahr 2008. Damals war ein Blogger, der gesagt hat, die Bilanz kann gar nicht stimmen. Und das Problem für uns als Mitarbeiter war sozusagen, es gab immer wieder diese Angriffe, der Kurs ist runtergekracht, die Wirecard hat reagiert und danach ist das alles wieder verpufft, wissen Sie. Und dann hat sich die Erfolgsstory weiter fortgesetzt. Und das war natürlich, wenn man das ein paar Mal mitgesehen hat, dann hat man natürlich als Mitarbeiter gedacht, das wird jetzt immer so weitergehen.
Ja, ist aber anders gekommen. diese Umsatzsteigerung von 30% pro Quartal, es muss Ihnen ja klar gewesen sein, in Deutschland kann dieses Geschäft so nicht funktioniert haben. Also Frage, war dann irgendwann möglicherweise auch bei Ihnen oder anderen der Punkt, wo man sich gedacht hat, Deutschland, das ist sozusagen die schöne Fassade für etwas, was woanders ganz, ganz anders aussieht?
Ja, wissen Sie, Deutschland war als Land oder als Markt für die Wirecard gar nicht so super relevant. Ja, wir waren halt in, der Firmensitz war halt in Deutschland, aber der Blick von Markus Braun, dem CEO, und Jan Marschalek, dem CEO, der ging immer so global letztendlich. Ja. Also das war, Deutschland war da nur ein Markt unter vielen. Es ging um Europa, es ging um die USA, China, Asien, es ging um die ganze Welt. Und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig komplex.
Wussten Sie, kannten Sie damals die Zahlen, die da vorgelegt wurden, oder blieb das innerhalb einer sehr kleinen Gruppe?
Das muss innerhalb einer sehr kleinen Gruppe geblieben sein. Wissen Sie, wenn Sie tatsächlich so eine Geschichte machen, wenn Sie so ein Ding drehen, wenn Sie 1,9 Milliarden verschwinden lassen, dann werden Sie das nicht teilen mit, sagen wir, dem Management, sondern es muss eine ganz kleine, verschwiegene Gruppe sein, die das gemacht hat und wahrscheinlich über Jahre gemacht hat letztendlich.
Die entscheidende Frage ist ja jetzt auch diese 1,9 Milliarden Euro. Hat es die überhaupt gegeben oder ist das eine erfundene Zahl oder ist jemand mit den 1,9 Milliarden vom Hof gegangen?
Ja, wissen Sie, ich bin natürlich jetzt auch kein Experte dafür. Das, was ich in den Medien lese, ist, dass zumindest auf dem Konto in den Philippinen vermutlich diese Summe gar nicht da war, weil im philippinischen Banksystem schlicht und ergreifend 1,9 Milliarden Euro gar nicht da waren. Also eine so große Eurosumme war wohl nicht vorhanden. Ob das Geld da war, ob es in Singapur ist, ob es jemand genommen hatte, das weiß ich einfach nicht. Und das wissen, ehrlich gesagt, auch ganz, also ich habe noch keinen Medienbericht gesehen, der erklärt hat, wie das konkret gelaufen ist.
Sie haben, so haben Sie es uns vorhin erzählt, von diesen ganzen Betrügereien nichts gewusst und nichts mitbekommen. Jetzt gibt es einen CEO, Markus Braun, der seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft ist, der auch sagt, er hat nichts davon mitbekommen und er weiß von nichts. Halten Sie das für glaubhaft?
Also ich muss sagen, dass das schwierig ist. Ich hatte ja meine eigene Gewinn- und Verlustrechnung. Ich habe ja direkt an Markus berichtet. Und Markus war immer sehr, sehr interessiert, sehr Details interessiert von meinen Zahlen, die jetzt wirklich nicht ausschlaggebend sind. Und zu glauben, dass so jemand sagt, in einem großen Spiel, in seiner eigenen Bilanz, da schaut er nicht ganz so genau hin, obwohl es in der Presse relativ viele Anfeindungen gibt, ist technisch möglich. Ja. Ja, aber es ist schwer zu glauben.
Also das scheint wohl die Verteidigungslinie zu sein. Ich habe von nichts gewusst und an dieser Verteidigungslinie stand jetzt, hält man halt erstmal fest.
Ja, das ist die Entscheidung von Markus Braun und seinen Anwälten. Wie gesagt, also ich kann es nicht beurteilen, aber ich persönlich bin da kritisch.
Wie haben Sie diesen Markus Braun, den Sie ja im Laufe der Jahre doch einigermaßen gut kennengelernt haben, erlebt?
Ja, der Markus Braun ist eigentlich ein sehr, sehr analytischer Typ. Also wir haben uns einmal im Monat getroffen zu so einem Jeu-Fix und es ist eigentlich jemand, der fast autistisch ist, der gar keine Gefühle zulässt, sehr analytisch, sehr nüchtern. Ich glaube, in diesen ganzen Jahren haben wir ganz, ganz wenig private Sachen ausgetauscht, vielleicht auch gar nichts. Und wir sind uns da jetzt auch nicht wesentlich näher gekommen. Es ging eigentlich immer nur um das Geschäft, um die Zahlen, ja, um die nächsten Kunden, um diese Themen letztendlich.
Also Markus Braun sagt nichts. Es gibt einen anderen, der auch in Untersuchungshaft sitzt. Oliver B., der Einzige, der richtig ausgepackt hat bisher. Erst war er Generalbevollmächtigter der Wirecard-Bank und zum Schluss dann der Wirecard-Statthalter in Dubai. Ja. Wie gut kennen Sie diesen Oliver B.?
In der Anfangszeit von Wirecard haben wir uns ganz gut gekannt. Das war ja eine relativ kleine Firma. Da ist man sich halt auch über den Weg gelaufen. Wir haben tatsächlich auch einige Projekte gemacht. Der Oliver war immer ein sehr kreativer Kopf. Dann ist er allerdings nach Dubai gegangen und ich wusste für lange Zeit auch gar nicht, ob er noch für die Wirecard arbeitet. Letztendlich haben wir auch dann gar keinen Kontakt mehr gehabt.
Sie haben ihn, und jetzt wird es juristisch, einen ausländerfeindlichen Rechtsextremisten genannt, dessen Vokabular aus den Wörtern Fuck, Bitch und Loser bestanden hat. Jetzt muss man dazu sagen, der Anwalt von Oliver B. hat all dieses dementiert. Wie ist da der Stand Ihrer innerjuristischen Auseinandersetzung?
Also bisher, wenn es um das Buch geht, wie ich das vorhin schon gesagt habe, gibt es keine juristische Auseinandersetzung, Stand heute. Ich glaube auch nicht, wissen Sie, dass der Oliver B., muss ich dazu sagen, dass der sozusagen irgendwelche politischen Ziele verfolgt hat. Für den Oliver ging es im Wesentlichen darum, zu provozieren. Ja? Und das war so sein Ding. Er wusste, dass er da so einen wunden Punkt bei mir findet. Und da ist er ganz gerne reingetreten. Das war so eine Art von Provokation und auch diese ganze Sprache, wissen Sie. Ja. Er war halt auch dieser Vorzeigebanker im Nadelstreifen. Und das war natürlich, es hat ihm gefallen, so ein bisschen provokativ aufzutreten.
Glauben Sie, dass er gegenüber den staatlichen Stellen, also auch der Staatsanwaltschaft gegenüber, die Wahrheit sagt?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich hoffe es sehr für ihn, dass er die Wahrheit sagt, aber da fehlt mir irgendwie der Einblick rein.
Bad Company, eine einzigartige Geschichte von Geld, Gier und Größenwahn. Das ist der Titel des Buchs, das Jörn Leogrande geschrieben hat, ehemaliger Topmanager, oberes Management bei Wirecard. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben von diesen Millionen- und Milliardenbetrügereien nichts gewusst. Ich formuliere es deshalb nochmal so, weil wir jetzt auch Hörermails bekommen haben, die sagen, es ist eigentlich kaum glaubhaft, dass jemand, der auch so nah bei einem CEO wie Markus Braun war oder an dieser zentralen Figur Jan Marschalek, der nichts mitbekommen haben will.
Ich verstehe, dass der Zweifel gibt. Sie müssen nur bedenken, also auf meiner Position, vielleicht gab es da 30, 40 Leute, die bei der Wirecard auf dieser Position, auf dieser Ebene gearbeitet haben. Das wäre ja total wahnsinnig von allen Beteiligten, wenn sie wirklich ein ganz großes Ding planen, wenn sie da alle involvieren. Und wenn sie auch andere Unternehmen ansehen, wenn sie jetzt den VW-Skandal, den Dieselskandal ansehen, wenn da jemand irgendwas macht, dann wird er nicht den Innovationschef darüber im Detail informieren. So funktioniert sowas letztendlich nicht im Unternehmen.
Ist dieser Jan Marschalek die graue Eminenz im Hintergrund, der Drahtzieher, der für alles verantwortlich ist?
Ich meine, im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass er der Drahtzieher dieser Geschichten ist, dieser mutmaßlichen Geschichten. Das wird einfach immer nur die Zeit feststellen, ob das wirklich Wahrheit ist. Im Moment ist er auf der Flucht, ganz offensichtlich. Man kann nicht mit ihm sprechen oder kommunizieren. Und keiner weiß, wo er genau ist.
Also das letzte Lebenszeichen von ihm, was offenkundig gesichert ist, ist ein Flug von Österreich nach Minsk. Mhm. Also die Spekulation, er ist in Weißrussland, er ist in Russland. Realistisch aus Ihrer Sicht?
Naja gut, die Signale, die da von diesen Maschinen ausgegangen sind, die sagen schon, dass er ganz offensichtlich in diese Richtung unterwegs war. Das Problem, was ich dabei habe oder den Zweifel, den ich dabei habe, erstens ist es sehr offensichtlich, das ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Und das Zweite ist letztendlich, wenn er in Russland ist, dann ist er relativ bewegungsunfähig. Dann sitzt er halt irgendwo mit dem Geheimdienst zusammen und das war eigentlich nie so sein Stil.
Nur wenn die Alternative ein Knast in Deutschland ist, dann lieber eine Datscha unter Obhut des russischen Geheimdienstes.
Ja, dann ist es wohl, kann das durchaus möglich sein. Ich persönlich weiß es nicht, das muss ich auch dazu sagen, wo er sich befindet. Ah. Aber er hat schon vorher Spuren gelegt, dass er in den Philippinen war und er war dann trotzdem nicht da. Wissen Sie, er war schon sehr bezogen auf so Geheimdienstoperationen. Ja. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch eine falsche Spur legt.
Der war sehr wach im Kopf oder ist es wahrscheinlich immer noch und hat wohl auch etwas sehr Einnehmendes.
Ja, es war auf jeden Fall, im Gegensatz zu Markus Braun, eher ein offener Typ, ein sehr sympathischer Typ, ein Typ, der sich auch sehr wohl gefühlt hat in der Gesellschaft von Leuten, der sehr aktiv auch immer Smalltalk gemacht hat, der Handwerkern die Tür geöffnet hat, wenn sie da waren. Also eigentlich ein sehr offener, weltgewandter Geschäftsmann, würde ich sagen.
Mit etwas obskuren Verbindungen in Geheimdienstkreise bis hin zu dem Umstand, dass er, das jedenfalls war so zu lesen, eine Privatarmee in Libyen aufbauen wollte.
Ja, also es gibt wohl mehrere Leben von Jan Marschalek und ich habe nur diese eine Seite gekannt. Ich war auch nie in seinen Privatbüros in Prinzregentenstraße in München. Das habe ich mir auch alles angelesen. Für mich klingt es ein bisschen unwahrscheinlich, weil aus meiner Erfahrung war der Jan immer sehr leicht entflammbar und sehr leicht begeistert, hat aber dann operativ sehr schnell das Interesse verloren, wissen Sie? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viele Sachen gleichzeitig gemacht hat.
Lebt er noch?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, aber es gibt einige Journalisten, mit denen ich geredet habe, die gesagt haben, es ist eine gute Wahrscheinlichkeit auch, dass er tot sein könnte.
Wenn er noch lebt, wird man ihn finden?
Ich glaube, dass statistisch Leute es nicht durchhalten, 10 Jahre nicht zu kommunizieren. Ich glaube, das ist irgendwann brecht sich dann sozusagen eine Kommunikation in Bann und dann kann man ihn vielleicht tracken.
Dieser Crash des Jahres 2020, dieser Milliardenbetrug, konnte ja nur deshalb funktionieren, weil ein paar Leute ziemlich lange weggeguckt haben. Womit fangen wir an? Damit, dass es ja frühe Warnsignale gegeben hat, dieser Financial Times-Journalist Dan McCrum, der dann im Übrigen von Wirecard diffamiert und denunziert worden ist, hat viel geschrieben. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie darauf reagiert haben, als Sie diese Berichte gelesen haben?
Ja, wie ich das schon vorher gesagt habe, es gab eigentlich diese Berichte seit 2008, also relativ früh. Und dann gab es immer wieder, ich würde sagen, so alle 1-2 Jahre solche Berichte.
Ja, die Hauptberichterstattung fing 2015 an, wenn ich es richtig
sehe.
Ja, klar,
wir haben das natürlich recht interessiert gelesen. Aber für einen langjährigen Wirecard-Mitarbeiter war eigentlich so, war das so, es ging, wir haben halt gedacht, wir kommen da wieder raus oder wir waschen uns da wieder rein. Und das ist ja auch passiert. Nach 2015, 16, 17, wurde immer wieder berichtet und immer wieder dementiert und der Kurs der Aktie und des Geschäfts ist immer wieder gewachsen.
Ging wieder nach oben. Dazu kam, dass staatliche Stellen ja auch in ihrem, im Wirecard-Interesse agiert haben. Also wenn ich an die Münchner Staatsanwaltschaft denke, die wegen dieser Financial Times Berichterstellung ermittelt hat wegen Marktmanipulation.
Mhm. Ja. Ja, es gab auch natürlich das Leerverkaufsverbot der BaFin. Das muss man auch dazu sagen, dass die BaFin, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte sozusagen erlässt, dass Leerverkäufe nicht erlaubt sind. Ja. Und es gab natürlich, und das war für uns relevant, das Testat also von Ernst & Young, der Wirtschaftsprüfer, dass die Bilanz sozusagen in Ordnung ist. Und das ist so der heilige Gral dieser ganzen Geschichte, weil sie müssen davon ausgehen, dass den Wirtschaftsprüfern ja alle Informationen vorliegen. Und wenn die sagen, die Bilanz ist in Ordnung, dann ist das eigentlich etwas, da kann man seine Zweifel haben, aber wissen Sie, das ist halt relativ schwierig für mich, den nicht alle Faktoren der Bilanz zur Verfügung stehen, dann zu sagen, das nehme ich denen gar nicht ab.
Haben Sie, nachdem Sie sich jetzt auch mit dieser Materie ein bisschen beschäftigt haben, eine Erklärung gefunden, warum die Wirtschaftsprüfer letztlich so lange versagt haben?
Also ich bin kein Experte bei dieser Geschichte. Ich glaube einfach, dass die Bilanz der Wirecard sehr, sehr komplex war. Sie war global. Es waren sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte in den einzelnen Regionen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig für diese Wirtschaftsprüfer war, so das im Detail zu verstehen letztendlich. Das ist so die Theorie, die ich dazu habe.
Ja, die BaFin hat auch keine besonders, wie soll man es formulieren, aufklärende Rolle gespielt. Der langjährige Präsident der BaFin, Herr Hufeld, hat ja auch lange gesagt, wir haben nichts falsch gemacht, bis ihn dann der Finanzminister dann doch irgendwann von seinem Job entbunden hat.
Ich glaube,
in beiderseitigem Einvernehmen, wie das dann so schön heißt.
Ich glaube halt, dass die Organisation wie die BaFin gar nicht vorbereitet war auf so ein Unternehmen wie die Wirecard, das tatsächlich eine Bank hatte, aber jetzt eigentlich auch ein Technologieunternehmen war. Das war mit Sicherheit eine neue Geschichte und ich glaube und ich hoffe, dass sich die Strukturen da ändern in der Hinsicht, dass man jetzt da stärker kontrolliert.
Markus Braun, der CEO in Untersuchungshaft, Oliver B., der Mann, der der Statthalter von Wirecard in Katar war, auch in Untersuchungshaft, wurde oder wird eigentlich auch gegen Sie ermittelt, Herr Leogrande?
Nein. Gegen mich wird nicht ermittelt. Gegen mich liegt gar, also jedenfalls stand heute nichts vor. Ja. Ich glaube, es ist auch klar, ich war der Innovationschef. Ich hatte mit irgendwelchen Zahlen oder Bilanzen nichts zu tun. In meiner Position kann man ein gewisses ein paar tausend Euro freigeben, aber man kann jetzt keine Millionen bewegen oder ich weiß auch gar nicht, wie.
Milliarden.
Es
geht um Milliarden. Ja. Gleichwohl, die Münchner Staatsanwaltschaft hat sie ja vernommen. Ja, wie lief dieses Gespräch ab?
Ja, die Staatsanwaltschaft befragt, glaube ich, alle Mitarbeiter ab einem gewissen Level bei der Wirecard. Erklärt sich das mir. Das ist ein normales Gespräch, wo die natürlich gewisse Fragen haben. Darüber möchte ich jetzt nicht im Detail Auskunft geben. Aber ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass es etwas ist und was auch verständlicherweise sozusagen alle Führungskräfte betrifft.
Wobei deren zentrale Frage, da gehört ja wenig Fantasie dazu, ist gewesen, was haben Sie gewusst?
Ja, ganz genau. Ich kann das immer nur wiederholen, dass auch wenn es für manche Leute unwahrscheinlich ist, ich konkret nichts gewusst habe.
Also Wirecard war ein auch irrsinnig verschachteltes Unternehmen.
Ja.
Von außen betrachtet mit zwei verschiedenen Facetten, einer offiziellen Facette mit schönen Zahlen und irgendwelchen Asiengeschäften, die da liefen, von denen es gerüchteweise, glaube ich, auch immer hieß, dass sie hochprofitabel seien?
Ja, also diese Projekte und diese Kunden schienen enorme Gewinnmargen abzuwerfen. Aber was das genau war und welche Kunden es sich gehandelt hat, das hat man nicht klar kommuniziert. Das war immer so eine Art, da ist man immer gegen eine Wand gelaufen, wenn man danach gefragt hat.
Das klingt alles nach einer sehr merkwürdigen Unternehmenskultur, wenn ich das so offen sagen darf.
Ja, ich glaube schon, dass die Unternehmenskultur der Wirecard einzigartig war. Sie müssen nur bei allen immer noch eine Sache sehen. Wir hatten ja nicht nur diese negativen Geschichten, sondern es gab relativ viele konkrete Kunden oder große Kundenprojekte, die ja auch durch die ganze Presse gegangen sind. Also die Wirecard hat auch tatsächlich Geschäft abgewickelt und es ging nicht nur um Betrug und Kriminalität und solche Geschichten, sondern ich glaube 5.700 Leute haben da zum Schluss gearbeitet und die meisten haben dann wirklich ganz normalen Projekten gearbeitet.
Und dann gab es vermutlich zwei Faktoren, die sozusagen die eigenen Zweifel dann wieder etwas beiseite geschoben haben. Zum einen eine durchaus positive Berichterstattung, muss man auch sagen, über Wirecard und Markus Braun. Und auch eine Politik, bei der sich eine Bundeskanzlerin noch im Herbst des Jahres 2019 bei einem Staatsbesuch in China für Wirecard ausgesprochen hat.
Nee, ich glaube, das Unternehmen ist ja dann in den DAX gekommen. Das sind diese 30 führenden Firmen in Deutschland. Und natürlich glaube ich, dass sich die Politik und viele Marktbegleiter natürlich auch gewünscht haben, dass es so ein Überfliegerunternehmen gibt. Wissen Sie, so ein Technologieunternehmen aus Deutschland, das mithalten kann mit den ganz großen Unternehmen in den USA und in China. Das ist natürlich ein Traum gewesen für viele Menschen. Und ich glaube einfach, dass viele daran gedacht haben, dass Wirecard vielleicht in dieser Nische dieser Player sein kann.
Dieser Traum ist ausgeträumt.
Auf jeden Fall, ja.
Gestern lag die Wirecard-Aktie bei ein bisschen was über 20 Cent. Sie, weil Sie nie Wirecard-Aktien besessen haben, sind davon nicht betroffen. Allerdings, und das sind die eigentlichen Opfer, die Geschädigten, die keine Ahnung, ihre Lebensversicherung oder ihre Zukunft auf Wirecard gebaut hatten und jetzt vor dem Nichts stehen. Wenn in diesem Studio jetzt 2, 3, 4 Menschen Betroffene wären, was würden Sie denen sagen?
Ja, zunächst einmal tut mir das natürlich wahnsinnig leid, dass Sie das Geld verloren haben. Ich habe nie den Erwerb von Aktien empfohlen oder mich dafür ausgesprochen. Das war auch nie meine Aufgabe. Mir tut es wirklich wahnsinnig leid. Ich möchte würde die Perspektive allerdings hier wirklich in Richtung der Wirtschaftsprüfer richten, weil im Grunde, wenn man sagt, dass diese Bilanz testiert ist, dann hat das für alle Begleiter natürlich eine entsprechende Wirkung. Und ich glaube, bis 2018 ist das jedes Jahr passiert. Und das war, glaube ich, das entscheidende Element für die Leute, in die Wirecard-Aktie zu investieren.
Mit dem Wissen von heute und dem Abstand von heute, Herr Leo Grande, machen Sie sich Vorwürfe?
Ich mache mir schon Vorwürfe in dem Sinne, dass ich nicht aktiv genug nachgefragt habe, dass man da, wo es die Gelegenheit gibt, die Leute halt vielleicht nicht sich das so mit Informationen halt abspeisen lassen. Das mache ich mir heute als Vorwurf. Das Problem ist, die Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wissen Sie, also ich kann da lange drüber nachdenken, aber ich kann es auch nicht ändern.
Die Zweifel, die Sie hatten, die haben Sie vermutlich auch bei anderen Mitarbeitern, bei Kollegen und Kolleginnen festgestellt. Hat es da im Rückblick eingegeben, wo sie heute sagen würde, der war sehr, sehr hellsichtig?
Nein, also das kann ich, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, wenn ich das so sage, aber das kann ich nicht sagen. Da gab es nicht jemanden, von dem ich glaube, der das vorausgesehen hat. Diese Entwicklung, ja, dieser Zusammenbruch dieser Firma in diese 7 Tagen von diesem gefeierten DAX-Unternehmen in Richtung insolventes Unternehmen oder mutmaßlicher Betrugsfall, das hat kein Mensch vorausgesehen. Also jedenfalls niemand, den ich gekannt habe im Unternehmen.
Was wird Ihrer Einschätzung nach im besten Fall jetzt passieren, dass nach diesem wahnwitzig tiefen Fall von Wirecard sowas in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands nicht wiederholbar ist?
Ich glaube, zum einen, Sie haben das schon angesprochen, die BaFin wird neu organisiert, es wird neue Regelungen für Wirtschaftsprüfer geben, es wird der DAX neu aufgebaut. Also im Grunde haben Sie jetzt schon sehr viele Entwicklungen verfestigt, um so einen Fall nicht mehr passieren zu lassen.
Und die Politik wird hoffentlich auch ein bisschen genauer hingucken.
Davon gehe ich aus.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Eins gehört. SWR1.